Chris, Frage an dich zum Start. Ja? Wie viele Monster muss man konsumiert haben, um ein amtliches Quad-Training zu initiieren?
Das ist jetzt eine gute Frage, Arne. Also auf meinem Schreibtisch stehen derzeit 6 leere Dosen. So viel sei gesagt.
Die sind alle von heute.
mehr will ich nicht dazu sagen. Na, aber lustig, dass du es ansprichst. Ich habe vor einer Woche einen, ich will jetzt nicht sagen Monster-Entzug gewagt, weil ich habe trotzdem jeden Tag eines getrunken. Allerdings bin ich von meiner ursprünglichen Dosis auf 1 runter und ich habe halt keine Benefits verspürt und dementsprechend habe ich mich dann nach einer Woche wieder dazu entschieden, mehr zu trinken. Es sind aber im täglichen Leben außerhalb von Wettkampfwochenenden nicht mehr als 3 Stück. So viel kann ich sagen. Also die sind nicht alle von heute. Keine Sorge.
Bin ich ja so ein bisschen beruhigt, ne? Aber gut, 3 Stück. Okay, das ist noch im Rahmen, würde ich fast schon sagen.
Also für einen 120 Kilo schweren Mann ist das noch im Rahmen. Ist es jetzt optimal? Wahrscheinlich nicht. Ich achte jedoch darauf, Arne, dass ich alle Monster, die ich zu mir führe, 12 Uhr konsumiere.
Hey, ich bin ja begeistert.
Ja, also selbst dann am Wettkampfwochenende, weil da können es auch mal 6 Stück sein an einem Tag.
Ja, okay, ja? Das ist eh mal legitim.
Ja, aber da stehe halt, weißt du, da stehe dann so irgendwie um 4 Uhr morgens auf und dann kommen die ersten Check-ins, die ersten Formchecks, die Live-Formchecks, die Leute kommen vorbei ins Apartment, dann sippe ich halt ein Monster nach dem anderen so und dann ist halt eh der Showday, wo du halt die ganze Zeit irgendwie mit einem Monster in der Hand rumläufst und ja, es ist wild. Aber gut, mir geht's ausgezeichnet mit dieser Gesamtdosierung an Koffein.
Ja gut, die Zuhörer dieses Podcasts, die werden schon kennen. Ich bin ja so ein ganz, ganz empfindlicher junger Mann geworden halt. Ne? Also ich darf höchstens ein Monster vor 11 Uhr trinken und selbst dann schlafe ich wahrscheinlich immer schon schlechter als zu meinen Top-Schlafzeiten sozusagen. Ne? Also das merke ich schon, das ist krass. Und dass du, wenn du 3 trinkst und wenn du dann gar keine trinkst, gar keinen Unterschied merkst, zeigt mir halt auch wieder, dass es super individuell ist.
Ja. Hast du derzeit irgendein Schlaftracking-Tool, weil du es jetzt gesagt hast, oder ist das rein vom subjektiven Empfinden herrührend?
Subjektiv, ich benutze auch, heißt es Autosleep für die Apple Watch. Ich glaube, es heißt Autosleep. Ist aber, glaube ich, super schlecht. Also die Schlafphasen gibt der super schlecht wieder. Ne? Ich habe da teilweise 5 Stunden einen Tiefschlaf. So.
Okay. Ja.
Ich poste das auch manchmal bei Instagram und dann drehen die Leute halt durch. Den kann ich nicht empfehlen, aber die, so wie es halt ungenau ist, ist diese Ungenauigkeit, trotzdem kannst du sie dann mitnehmen und dann schon gucken, was in welche Richtung geht, was wie wo. Und da sehe ich das dann schon, auf jeden Fall. Also da kriege ich nicht so viel Tiefschlaf. Wenn ich gar kein Koffein trinke, schlafe ich unfassbar gut. Also wirklich, sehr, das ist wirklich ein Unterschied bei mir. Aber ich kann mich halt auch nicht dazu aufraffen. So. Kann ich halt auch nicht.
Ja.
Ich auch eher.
Verstehe. Kann ich nachvollziehen. Also ich aber wollen wir das mal nicht in einen Koffein-Talk ausarten lassen jetzt hier.
Wollen wir nicht. Nein, wir wollen über die Quads reden. Wir wollen über Beintraining reden. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich habe mal so ein Zitat rausgesucht, was noch aus diesen alten Tagen wahrscheinlich kommt. Ne? So, Legs separate the bodybuilders from the lifters. Das mal so zum Einstieg. Was sind so die typischen Fallstricke, die du bei Athletinnen siehst, die du im Coaching-Alltag so hast, wenn es ums Quad-Training geht? Was fällt dir als erstes ein?
Das Ding ist halt, Arne, es ist so schwierig, weil wenn wir jetzt von meinem Klientel ausgehen, das ihr mittlerweile betreuen darf, wo es sich ja um sehr ambitionierte Amateurathleten, Athletinnen handelt oder auch um IFBB-Pros, was extrem geil ist, dann muss man halt schon sagen, die haben die Basics des Trainings schon relativ gut am Kasten. Aber ich habe mir heute tatsächlich vor unserer Episode, also für die Zuhörer hier und Zuhörerinnen, ich habe keine Ahnung, über was der Arne heute genau sprechen will, aber ich habe mir natürlich im Vorhinein trotzdem ein paar Gedanken gemacht, weil ich nur das Thema kannte, nämlich Quad-Training. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, okay, wenn wir jetzt mal wirklich außerhalb von, ich nenne es jetzt trotzdem mal unsere kleine Bubble, ja, unsere Bubble, so Das Gym und Invictus und keine Ahnung, ja, diese ganzen Bodybuilding-Hotspots, wenn wir da mal über diesen Tellerrand hinausblicken, dann wird man relativ schnell feststellen, dass die wenigsten Leute wirklich gut Beine trainieren können. Ja. Und damit meine ich mit relativ gut, meine eine hohe Bewegungsqualität gepaart mit sehr viel Effort. Ja. Weil das Zitat, was du jetzt angesprochen hast, beinhaltet meiner Meinung nach einen sehr wahren Kern, weil natürlich könnte man jetzt argumentieren, ja, es ginge jetzt auch, dass eine Person kommt, die einfach unfassbar gute Beingenetik hat und die kann dann machen, was sie will und wird trotzdem Beine aufbauen. Die Leute jetzt mal außen vor gelassen. Aber man erkennt schon so ein bisschen so diese Work Ethic an dem, wie die Beine eines Bodybuilders, einer Bodybuilderin einfach rausschauen, ja. Weil für die meisten Leute ist Beintraining harte Arbeit und das zu erlernen mit einer adäquaten Bewegungsqualität und in weiterer Folge auch mit einer adäquaten, das noch viel schwieriger ist, Trainingsintensität ist halt extrem, extrem wild und es erfordert wirklich Jahre. Also wenn, long story short jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist so der häufigste Fehler, die Leute trainieren einfach wie Weicheier. Ja, wenn es ums Thema Beintraining geht. Da, also, wenn wir später noch so über, ich weiß, du willst jetzt nicht so über Anatomie und sowas sprechen und über Biomechanik und das soll es auch heute gar nicht so viel gehen. Aber wenn wir dann später noch so ein bisschen über die Spezifikationen von Programmgestaltung sprechen, wird man feststellen, so Quadrizeps-Training ist eigentlich mörderisch simpel, also so ultra simpel. Ja, aber die Leute können es halt nicht in die Praxis umsetzen. Wie viele Leute siehst du wirklich in einem kommerziellen Studio beispielsweise, die in einer Beinpresse richtig hart trainieren? Und damit meine ich jetzt auch nicht irgendwie so diese gefälschte Intensität an den Tag legen und die wirklich auch eine gute Ausführung haben mit ausreichend Knieflexion und das auch kombinieren können. Also wirklich diese hohe Trainingsintensität mit dieser wirklich adäquaten, wie schon vorher angesprochen, Bewegungsqualität. Und das ist meiner Meinung nach so, wo es halt bei den meisten scheitert. Ja.
Finde ich super interessant, weil ich wahrscheinlich auch dir da zustimmen würde oder als erstes sagen würde, diese Basis, wenn man das so nennen will. Die Frage ist ja, die ich mir dann immer stelle oder gestellt habe, ist halt, wie kann man das erlernen? Und du hast schon vorausgeschickt, das dauert viele, viele Jahre, weil du diese Basis halt immer weiter nach oben verschiebst, wie nah du sozusagen, was du aushalten kannst an Intensität pro Sekunde, pro Zeiteinheit, pro Wiederholung, pro Satz. Ja. Und ich meine, du hast zuletzt gerade auch erst Reels gepostet, wo du so alte Videos von dir mal so kommentiert hast quasi. Ja. Und das waren so Zeiten, wo man dann halt so, keine Ahnung, nicht Dropsets, wie hat man das denn damals genannt?
Widowmaker und Restpause,
ja,
diese
genau,
ganzen
genau.
Geschichten.
Genau,
und
solche Sachen.
Das waren, ja, waren schon lustige Zeiten, Arne. Ja, Zeiten, die ich jetzt mit dem derzeitigen Wissensstand wahrscheinlich nicht mehr so wiederholen wollen würde, aber extrem wertvolle Zeiten, weil es mir eben genau diese Intensitätsbasis gelehrt haben irgendwo. Also ich war schon immer jemand, auch als ich angefangen habe, ich war sehr bedacht im Hinblick, richtige Ausführungen an den Tag zu legen, Muskelgruppen über ihre gesamte Range of Motion zu trainieren und diese ganzen Geschichten. Aber richtig gelernt zu trainieren, hart zu trainieren, habe ich erst eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich eben in Wien war, wirklich. Ja, also so richtig hart trainiert, ja. Oder als ich öfter in Wien auch zu Besuch war und diese Intensität einfach gesehen habe, gespürt habe, mir mit Leuten gegeben habe, die mich gepusht haben und die sich auch selber gepusht haben, ja. Und das war extrem wertvoll. Und damit sich die Leute was darunter vorstellen können, ich habe da eben letztens diese Reels gepostet, wo ich Sätze an der Beinpresse beispielsweise von mir, also wo ich drauf reagiert habe. Und da hat dann der Satz halt so ausgeschaut, ich hab einen Trainingspartner gehabt, der hat mal 5-mal in den Nacken reinklatscht. Und parallel dazu habe ich 3-mal am Riechsalz gekrochen und dann bin ich so in die Beinpresse reingeschlittert und dann war das ein Satz, der war 3 Minuten lang und nach 1 Minute wäre es eigentlich vorbei gewesen, aber ich habe ihn halt mit Atempausen hinausgezögert. Das heißt, kann man ja selber mal probieren, wenn man so waghalsig ist. Nimm dir ein Gewicht, was du 10-mal bewegen kannst, trainier komplett ans Versagen, schieß die komplett ab. Aber bevor du das Gewicht dann ablegst, nach diesen 10 wirklich maximalen Wiederholungen, versuchst du einfach 20 zu machen. So. Ja, und das ist natürlich etwas, vor allem im Kontext, im Kontext, Arne, von dem heutigen Science-Based Lifting wäre das ja verpönt. Ja, so viel Fatigue, Arne, so viel Fatigue, so viel Ermüdung. Na, muss man natürlich schon aufpassen, weil das waren wirklich Sätze, das ist hirnrissige Methodik jetzt auch im Nachhinein betrachtet. Aber es war eben extrem wertvoll, um mir genau das anzueignen, nämlich mir einfach immer wieder an diese Grenze pushen und teilweise auch über diese Grenze pushen, ja, mit forcierten Wiederholungen, eben Trainingspartner und. Für die muskuläre Entwicklung sicherlich nicht mein ausschlaggebender Punkt, ja, aber für die mentale Entwicklung und das Heranreifen im Gym einfach, im Hinblick auf die Intensität, die ich an den Tag legen kann, war sehr wertvoll, weil ich würde mal behaupten, und da habe ich gerade vorher mit der Melli kurz drüber gescherzt, wenn du Beine, insbesondere jetzt im Quadrizeps, hart trainieren kannst mit schweren Verbundübungen, dann kannst du wahrscheinlich auch andere Muskelgruppen eher effizient ans Muskelversagen bringen. Sei es jetzt in einer Brustpresse die Brust oder irgendwie bei einer Ruderübung den Rücken. Ja, das ist so eigentlich die Königsdisziplin, dass du die in einer Beinpresse wirklich so abschießen kannst, dass du wirklich, wirklich failst. Und ich meine wirklich failen im Sinne von nicht, dass du vielleicht bewusst die Konzentrik entschleunigst und dann sagst, es geht einfach nicht mehr und dann lässt du das Gewicht ab, sondern du drückst da einfach volle Kanne an und es passiert nichts mehr. Ja, und das ist eben etwas, was extrem, extrem wertvoll war damals. Aber ich so heute eben nicht mehr machen würde.
Okay. Genau da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, weil ich glaube, das könnte natürlich so ein Fallstrick, wenn man das so nennen will, für die nächste Generation sein oder für die Intermediates aktuell sein, die natürlich, wenn sie wieder in diesem Science-Based Lifting, was ja sehr, sehr viele positive Entwicklungen mit sich gebracht hat, dass sie das einfach auslassen oder aus Angst irgendwie da genau zu viel zu Ermüdung zu erzeugen oder eine Phase zu haben, wo sie vielleicht nicht zu 100% den besten Progress machen, diese Intensität nie erlernt haben, weil sie sich, wie gesagt, einfach nie getraut haben, etwas Suboptimales für Zeitraum Y zu machen, was im Bigger Picture dann aber optimal wäre, um überhaupt erstmal sein Potenzial diesbezüglich überhaupt erstmal ja, zu entfalten halt. Ne? Das könnte ich, wäre jetzt etwas, wo ich sagen würde, das könnte vielen noch ein Fallstrick sein in den nächsten Jahren, wenn sie jetzt gerade sehr ambitioniert sind.
Da stimme ich dir zu 100% zu. Und ich muss auch sagen, so diese Entwicklung in den sozialen Medien geht mir eigentlich ziemlich am Arsch, wenn ich da fluchen darf in einem Podcast. Wenn nicht, tut es mir ausgesprochen leid. Ja, es ist aber dieses Schwarz-Weiß-Denken und das Predigen von gewissen Nuancen, die im Training sicherlich zu gegebenen Zeitpunkten Sinn machen, und diese als das absolute Nonplusultra darzulegen, dass ich pack's gar nicht an. Ich sag dir, wie es ist. Also jede Person, die mit Reps in Reserve trainiert, und Reps in Reserve, mächtiges Tool, ja. Also ich habe angefangen, Reps in Reserve selber anzuwenden. Du weißt, du hast vor ein paar Jahren ja noch selber über mich gescherzt über die Wiener Leute, dass die alle Sätze genauso machen, wie ich es vorher eben an der Beinpresse geschildert habe. So. Das ist halt ein extrem machtvolles Tool, ja. Also wirklich gezielt Sätze nicht ans Muskelversagen zu trainieren, und damit meine ich jetzt nicht 3 oder 4 Wiederholungen im Tank zu lassen, weil das kann eh kein Mensch einschätzen, könnt ihr wahrscheinlich heute noch nicht, aber nicht jeden Satz komplett an dieses bittere Ende zu bringen, sondern eventuell mal hier diese eine Wiederholung weglassen, ich nenne sie immer 50-50 Reps, die man vielleicht nicht mehr macht, wo man nicht weiß, ob man sie schaffen würde oder nicht, oder vielleicht mal wirklich eine wahre Wiederholung im Tank zu lassen. Extrem machtvoll. Aber diese ganzen Leute, die das nach außen tragen auf Social Media, die haben noch nicht diese 3, 4, 5 Jahre auf dem Buckel, wo sie sich mal richtig, richtig, richtig hart die Kante geben haben im Hinblick auf Muskelversagen. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass sich jeder in eine Beinpresse reinsetzen muss mit Riechsalz und Trainingspartner und Nackenklatscher und Hype und herumschreien. Ja, das ist dumm. Das ist einfach schlichtweg dumm. Aber ich meine einfach gezieltes, hartes Training ans Muskelversagen, bis nichts mehr geht. Weil die wenigsten Leute werden ein akkurates System mit einer Wiederholung im Timecluster sein, ja, werden es umsetzen können. Ihr wischt mich heute erwische ich mich noch manchmal dabei. Ich meine, jetzt gerade habe ich ein bisschen ein schwindeliges Training, weil ich halt sehr wenig mache, auch für den Quadrizeps, können wir vielleicht auch kurz später drüber sprechen. Aber ich habe in der Vergangenheit natürlich auch mehr Sätze für den Quadrizeps gemacht. Und wenn ihr mal da gesagt habt, zum Beispiel, ihr habt zwei Sätze an einer Hackenschmidt oder zwei Sätze an einer Beinpresse und die haben mir vorgenommen, im ersten Satz eine im Tank zu lassen, habe mich selber oft dabei ertappt, wo ich mich gefragt habe, okay, waren es vielleicht doch zwei? So. Ja. Und deswegen diese Phasen zu durchlaufen, mal wirklich hart zu trainieren und wir, also ich versuche mir da ein bisschen von diesem Science-Based Dings da abzuheben, so, indem dass ich einfach meine Aussagen und meine Informationsvermittlung auf Prinzipien stütze. Ja, also was die ganze Science-Based Crew sagt halt, mach nie mehr als 4 Sätze zweimal die Woche oder so. Und ich sage aber, hey, wenn du mehr regenerieren kannst und das im Kontext von dir, deiner Person, deinen Umständen etc. passt, kannst du auch mehr machen. Ja, das ist nicht irgendwie dumm. Oder die Science-Based Crew würde sagen, du darfst niemals eine Beinpresse und eine Kniebeuge in derselben Einheit machen, weil es ist redundant. Ja, doch, kannst du. Man muss nur wissen, wie man sich immer im Programm, wie der ganze Trainingstag ausschaut, etc. Ja, aber auch hier, es ist einfach wichtig, dass man den Kontext versteht und nicht in diesen Schwarz-Weiß-Schemata denkt. Und das Gleiche ist eben auch beim Thema Muskelversagen zum Beispiel. Ja, weil diese Prinzipien, ich meine, du weißt selbst so, diese Prinzipien, dass Ersatz einfach nahe genug am Muskelversagen sein muss, damit er stimulativ ist, die ändern sich ja nicht. Aber wenn das eine Person nicht einschätzen kann, dann wird sie eventuell Dinge auf der Strecke lassen. Und deswegen, um jetzt nochmal zum ursprünglichen Punkt zurückzukommen, verzeihen wir den Monolog, aber es ist schon extrem wichtig, dass man einmal wirklich so eine Phase hat, wo man wirklich versucht, gezielt Sätze oder alle Sätze, meinetwegen, ans Muskelversagen zu tragen.
Bin ich absolut bei dir. Und genau, also hätte man mich vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren gefragt, da hätte ich das wahrscheinlich auch ganz, ganz anders noch beantwortet, habe dann aber natürlich auch durch meine eigenen Erfahrungen erfahren müssen, dass ich da wahrscheinlich genau das Gleiche hatte, wovon ich vorhin gerade berichtet habe, dass ich einfach viele Jahre da viel, viel auf der Strecke gelassen habe, weil ich auch in das gleiche Szenario wie damals gefallen bin, damals war Science-Based ja noch mit anderen Themen belegt sozusagen, auch da immer nach dem Optimum gestrebt habe, ne? Ganz klar, irgendwie, es musste alles optimal sein. Aber der Faktor da, auf dem Auge warst du halt blind. Ne? Das hast du einfach nicht gesehen. Und was ich dann eigentlich wirklich immer den Leuten mitgebe, wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, verstehe ich, was ihr meint, ja, nimm dir einfach eine Beinpresse, ja. Bevor du loslegst, schau dir an, wo liegt die ab? Kannst du da sicher rauskommen? Ja, und dann belädst du die, genau, für einen Load von 8 bis 10 Wiederholungen, ja, was du meinst, was du schaffst. Und wenn du die 10. Wiederholung schaffst, dann machst du einfach weiter, wie du schon sagst. Und dann siehst du wirklich mal, wo du am Ende unten, wo nichts mehr hochgeht, Und dann weißt du, wo du an dieser Beinpresse überhaupt stehst. Und dann kannst du trainieren gehen. Und dann geht es nicht darum, dass du bei jedem Satz so aus der Beinpresse aussteigst und alle Plates wieder abladen musst. Ne? Aber dann hast du diese Basis, von der du dann entsprechend nach unten justieren kannst. Und wie du selbst gesagt hast, diese Grinder-Raps machen meistens auch keinen Sinn. Ne? Manchmal muss man sie auch einfach mitnehmen. Es ist halt tagesformabhängig. Ne? Also das wirst du auch kennen. Jeder Athlet hat mal gute Tage, schlechte Tage. Und es gibt Tage, da musst du einsammeln, was du hast. Und es gibt Tage, da ist es einfach nicht drin. Und dann ist es nicht drin. Und dann kannst du es auch nicht erzwingen. Ne? Und wenn du das summierst, dann hast du halt 5 gute Tage, 3 mittelmäßige, 1 schlechten. Netto hast du immer noch ein Plus.
Ja. Aber diese Intensitätsbasis meiner Meinung nach so das mächtigste Tool, was man überhaupt erlernen kann. Quadrizeps-Training, lass es auf alle anderen Muskelgruppen übertragen. Es bildet ja die Grundlage für produktives Training schlechthin. So, dass wir wissen, dass man Sätze zumindest nahe genug ans Muskelversagen pushen müssen. Und wenn du das niemals erlernt hast, dann wirst du mit deiner Trainingsgestaltung Probleme bekommen, beziehungsweise nicht einmal mit der Trainingsgestaltung, weil du kannst auf dem Blatt Papier das beste Trainingsprogramm für dich überhaupt haben, aber du wirst Probleme mit der Umsetzung bekommen und dann dementsprechend auch dem Outcome, dem Ertrag, der dann schlussendlich folgt. Ja.
Also ich würde mal sagen, wir haben auch für diese Podcast-Episode jetzt eine gute Basis gelegt, denn die Basis ist wahrscheinlich die Intensität, die du abrufen kannst, an den Tag legen kannst. Wenn wir jetzt aber mal auf die Basis zurückgehen und sagen, wir haben jetzt Leute, Zuhörer, die jetzt sagen, Mensch, ey, meine Quads sind in Relation zum Rest meines Körpers für mich gefühlt eine Schwäche. Würdest du dann auch sagen, um weiter mal so ein bisschen diesen Dogma aufzuräumen, muss man das jetzt zum Start einer Session machen? Muss man das in der Trainingswoche priorisieren? Ist ja wahrscheinlich immer das, was die Ersten sagen und alle schon 100-mal gehört haben.
Ja, ich meine, es gibt schon, wie auch vorher, ich meine, wir predigen immer Prinzipien oder gewisse Grundsätze, die einfach für unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten Sinn machen. Ist es sinnvoll, wenn du eine schwache Muskelgruppe hast, die eher am Anfang einer Session zu machen? Wahrscheinlich, weil du häufst einfach im Zuge von einer Session Ermüdung an. Wird es jetzt ein Problem sein, wenn du ein Unterkörpertraining hast und du machst, angenommen, du hast irgendwie schwache Quads, aber du hast auch einen schwachen Bizeps und willst den auch irgendwie am Anfang von einer Session legen, wirst du Einbußen haben im Quad-Training, nur weil du vorher 3 Sätze Bizeps-Curls machst? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, also man darf das jetzt auch nicht, wie gesagt, auch nicht da in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfallen, aber es macht natürlich Sinn, wenn dein Quadrizeps schwächer ist, dass du nicht vorher 4 Sätze Hamstring Curls und dann auch an Romanian Deadlift und dann Hip Thrust machst, sondern dass die Quads halt schon tendenziell eher frischer trainiert werden. Gleichzeitig, und das wäre jetzt ein weiteres Prinzip, wenn wir von dieser Frische, von dieser Freshness ausgehen, die einfach präsent ist im Training, macht es vielleicht sogar Sinn, deinen Quadrizeps nach einem Pausentag zu trainieren, weil du gehst dann auch mit einem anderen Level an Bereitschaft einfach in die Session rein, ja. Und andere Prinzipien, die natürlich auch Sinn machen, ist, naja, was raten wir Leuten, die eine schwache Muskelgruppe haben? Sollen sie die tendenziell eher einmal die Woche trainieren oder sollen sie die zweimal trainieren? Naja, wahrscheinlich sollst du sie häufiger trainieren, weil du kannst einfach häufiger an qualitativ hochwertigen Stimulus setzen. Wenn du sagst, du möchtest irgendwie 10 Sätze Quads die Woche machen, damit die endlich wachsen, oder du möchtest 12 Sätze von mir aus machen oder keine Ahnung, ja, und du machst die alle in einer Session, dann wird es ein anderes Level an Effektivität mit sich bringen, als wenn du sagst, du machst 2x die Woche 5 bis 6 Sätze. Weil einfach dieser 12. Satz am Ende von einer Quad-Einheit nicht mehr so geil sein wird wie der erste, ja. Also es sind alles Tools, ja. Ich sage jetzt, es wird für viele Leute, die einen schwachen Quad haben, auch funktionieren, den vielleicht nur einmal in der Woche zu trainieren, wenn sie wirklich vielleicht vorher andere Problemzonen hatten, wie eben genügend Range of Motion, gute Ausführung etc., dann wird das vielleicht schon mal einen Unterschied machen. Aber es sind einfach Dinge, die potenziell schon Sinn machen. Eben wie gesagt, eher am Anfang trainieren, eher 2x die Woche trainieren, anstatt einmal voll draufheizen. Solche Dinge, ja. Aber das heißt nicht, dass jeder da draußen, das ist eben die Geschichte mit diesem ganzen Science-Based Lifting-Kram so. Das heißt jetzt nicht, jeder muss genau so vorgehen. Das heißt einfach, diese ganzen Dinge, so Trainingsfrequenz, adäquate Übungsauswahl, und die Priorisierung am Anfang einer Session, sind alles Tools, die man nutzen kann, und du schaust im Kontext von deinem Training und von deiner körperlichen Entwicklung, welche Tools zum gegebenen Zeitpunkt für dich Sinn machen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber ja, das alles, was du jetzt angesprochen hast, im Hinblick auf diese Tools, im Hinblick auf diese Prinzipien, denen wir nachgehen, all das macht schon in der Theorie zumindest Sinn. Wie es dann in der Praxis ausschaut, ist dann natürlich wieder ein anderes Thema. Ja, weil vielleicht habe ja Personen, ich wäre zum Beispiel so eine, ja. Angenommen, meine Quads wären jetzt super schwach, ja, dann würde ich wahrscheinlich vorher trotzdem 2 Sätze Beinbeuger machen. Einfach, weil sich damit meine Knie viel besser anfühlen. Und gemäß diesem Schwarz-Weiß-Denken würde man jetzt sagen, na, das häuft jetzt Ermüdung an, ja. Ja. ginge in der Science-Based Lifting-Welt nicht. Ja? Entschuldigung, dass ich da jetzt so drauf herumhacke, aber es war jetzt die letzten Tage wieder so viel Müll präsent. Ja? Ich komme gar nicht hinterher mit den Reactions, die ich gerne machen würde. Ich komme gar nicht, und ich komme nie dazu, im Podcast drüber zu ranten. Ja? Aber mir geht einfach dieses Schwarz-Weiß-Denken bei deinem Senkel. Es ist ja das Gleiche wie mit dem Thema Trainingsvolumen. Du musst für die herausfinden, wo dieser Sweet Spot liegt, den du einfach gut regenerieren kannst und den du progressieren kannst im Hinblick auf das, wie viel du dann schlussendlich auch pro Session machst. Ja, wenn wir jetzt über eine nächste Trainingsvariable sprechen wollen. Ja, und es sind nicht, ist nicht maximal regenerierbar, dass du zweimal die Woche 3 Sätze machst und das war's dann so. Ja, es gibt auch Leute, die können mehr machen und die profitieren sogar von mehr. Ich habe auch Leute im Coaching, die machen pro Einheit mehr als 20 Sätze. Wer hätte das gedacht? Ja, krank. Wow. Ja, also muss man natürlich immer im Kontext betrachten. Ja, aber ich hoffe, deine Fragen habe ich da jetzt mal zur Gänze beantwortet.
Hast du definitiv adressiert, ja. Und ich finde es halt auch interessant, weil, wie du schon sagst, jeder Science-Based, ich würde ja immer eher sagen, das Science-Based ist quasi die Beleidigung, ja. Sagen wir es anders. Jeder Science-Based Lifter würde ja eigentlich sagen, ja stimmt, Quads musst du dann zuerst trainieren, aber jeder Science-Based Lifter sagt auch, weil man es so sagt, ja, schon vorher den Beinbeuger trainieren, damit die Knie warm sind. Und schon vorher vielleicht die Waden machen, damit das Sprunggelenk auch schon so ein bisschen durchbewegt ist, damit du mehr Knieflexion hast. Ne? Also so wie es gerade passt, passt es dann auch gerade in die Science-Based-Meinung rein. Finde ich halt auch immer interessant. Deswegen kann ich verstehen, dass du da so ein bisschen...
Ich finde aber vor allem diese Geschichte mit dem Sprunggelenk, ich finde es super lustig, weil ich habe das damals irgendwann angefangen und ich weiß aber nicht mehr wann genau. Und dann hat es der Fabian Huber. Und dann haben wir das alle irgendwie so breit getreten, dass wir alle vorher Waden trainieren. Und seitdem ist das irgendwie so ein Thing, dass man, jetzt sehe ich auf Instagram jedes zweite Video so, mach diese 2 Übungen vor deiner Kniebeuge-Variante. So, Beinbeuger und Wade. Ja, es ist immer das Gleiche. Aber ja, die Leute hören es halt irgendwo und dann setzen sie es einfach um und dann machen sie Content dazu. Das ist eh noch harmlos, weil das hat ja nicht wirklich eine theoretische Grundlage, die auf Biomechanik irgendwie beruht. Ja, das ist ja einfach eine Sache von, du holst ein bisschen mehr Mobilität raus und das Knie fühlt sich besser an. Es schlimm wird es dann, wenn die Leute irgendwas nachplappern auf Basis einer theoretischen Grundlage, der eigentlich Studien zugrunde liegen, die Müll sind. Das wird dann ein Problem. Und dann machen sich die Leute selber zu einem Joke.
Also am Ende des Tages, wie du schon so schön sagst, irgendwann verselbstständigt sich das halt. Ne? Es kommt ja immer aus einem tatsächlichen Grund und aus einem sinnvollen Input raus. Aber unsere Bubble ist so klein, eigentlich, ja, dass es das Echo quasi gleich am Ende wieder ankommt und dann geht das immer hin und her, bis irgendjemand was anderes sagt und das auch super Sinn macht und dann geht das wieder hin und her. Und so hast du alle 2 Jahre quasi immer so ein Pendel, das hin und her schwingt, von Intensität zu Volumen, zu Intensität zu, keine Ahnung, was als nächstes so das nächstgrößere ist. Was ich sagen wollte.
Ich bin super gespannt, Anne. Ich bin super gespannt.
Du eben. Bist ja auch schon ewig lange dabei. Ich mache das gefühlt schon mein halbes Leben. Deswegen habe ich das auch alles schon gehört. Ich habe ja schon mal im Podcast gesagt, ne, so ein Lyle McDonald, ne, der sagen immer, also für mich ist der, kommt er mir vor, so ein verbitterter alter Mann. Ich kann ihn mittlerweile verstehen. Also ich kann verstehen, dass der so enttäuscht ist von all den Menschen, die er über die Jahre da kennengelernt hat, gesehen hat, gehört hat und er ist schon so lange da, ne. Ich kann es verstehen, tatsächlich. Auch wenn das, ne, also ich kann das verstehen. Was ich sagen wollte, Science-Based ist quasi die Negativvariante. Evidence-Based ist das, was wir alle tun sollten. Ne? Das sind nämlich 2 verschiedene Paar Schuhe, habe ich auch schon ganz oft gesagt. Damit wir nicht zu sehr vom Thema abkommen, aber lass es alles raus, Chris. Lass es hier alles raus. dafür habe ich dich hier auch eingeladen, damit es dir gut geht, damit es uns gut geht. Wenn wir jetzt mal so vom Systemischen wegkommen, sagt, okay, wie viel Volumen, wie teilen wir das am besten auf, etc., wenn wir mal ins Mechanistische gehen. Jetzt sagt jemand, ja, passt bei mir alles, müsste eigentlich schon alles passen. Hast du irgendwelche Cues parat? Macht es Sinn, mehr akklimatisierende Sätze zu machen? Priming? Ist das alles irgendwas, was mir helfen könnte? Was würdest du sagen?
Also gerade was jetzt irgendwie so Priming und so weiter angeht, ich meine, da sind wir uns eh drüber einig, das muss ich halt immer so ein bisschen auf die Person beziehen und wo die Person so potenzielle Problemzonen hat. Viele Probleme treten im Core-Training erfahrungsgemäß gar nicht auf, also dass jetzt wirklich derartig irgendwelche Mobilitätseinschränkungen da sind, die dann dazu führen, dass eben gewisse Positionen auch im Training etc. nicht erreicht werden können, weil wir können uns ja wirklich super coole Tools zu Hilfe machen, um das Quad-Training gut zu gestalten. Also wenn wir uns jetzt mal das Core-Training anschauen, haben wir im Endeffekt, wir können jetzt noch weiter in die Tiefe dann gehen, aber wir haben im Endeffekt zwei Dinge, die wir brauchen, so ganz blöd gesagt. Ja, Beinstrecker, also wir haben ja den Quad, der setzt sich aus mehreren Teilen zusammen, der Rectus Femoris setzt oberhalb von der Hüfte an und wird dann so ein bisschen beim Beinstrecker trainiert, weil er halt biartikulär ist so, also weil er über zwei Gelenke zieht. So, das heißt, ich brauche irgendwo einen Beinstrecker, den sollte ich drin haben, wahrscheinlich, wenn ich den Rectus Femoris entwickeln will. Gibt allerdings auch zahlreiche Beispiele für gute Leute mit guten Beinen, die keinen Beinstrecker machen. Ja, also hier wieder Evidence-based versus Science-based, so, es macht in der Theorie Sinn, so viel kann man mal sagen, irgendwie, irgendwo mal einen Beinstrecker zu machen, ja, damit der Rectus Femoris hier was abbekommt. Und das Zweite, was wir halt brauchen, ist irgendeine Variante, die halt die Knieflexion belädt. Also jetzt nicht im Sinne von Knieflexion wie beim Hamstring Curl, sondern du gehst quasi in der Knieflexion unter Last und gehst dann in die Kniestreckung, ja. Also für alle, die jetzt da nicht so bewandert sind, Flexion ist Beugung, Extension ist Streckung. Ich weiß gerade nicht, was deine Community hier für einen Wissensstand hat. Aber ist wurscht. Auf jeden Fall, wir brauchen eine Kniebeuge-Variante oder eine Beinpresse oder irgendwas in diese Richtung. So. Also es ist eigentlich nicht komplex. Ja. Natürlich bieten unterschiedliche dieser Varianten unterschiedliche Vorteile. Und deswegen habe ich vorher drüber gescherzt, weil alle immer sagen, ja, wenn du eine Beinpresse und eine Kniebeuge in der ein und derselben Session machst, dann hast du keine Ahnung vom Programming. Das würde ich so nicht sagen, weil unterschiedliche Beinpressen und Kniebeuge-Varianten natürlich auch irgendwo unterschiedliche Ziele verfolgen können und auch unterschiedliche, eventuell sogar Widerstandsprofile haben und oder unterschiedliche Belastungen im Körper erzeugen. Ja, eine Kniebeuge einer Multipresse wird eine andere Axiallast mit sich bringen als eine Beinpresse. Und vielleicht macht es für eine Person keinen Sinn, mehrere Sätze an einer Kniebeuge einer Multipresse zu absolvieren, weil dann einfach die Toleranz der Wirbelsäule Belastung zu akzeptieren überschritten wird. Und vielleicht macht es dann Sinn, eher das restliche Volumen, was man für den Quadrizeps braucht, an einer Beinpresse zu machen. Ist es redundant für den Quadrizeps als isolierten Teil von einem Körper betrachtet? Ja. Ist es deswegen schlecht? Na, du kannst gern so machen. Ja, man muss es einfach mit berücksichtigen, indem, wie man dann das Volumen über den jeweiligen Trainingstag verteilt, dass man überall halt gut performen kann, alles am besten auch noch langfristig, ganz, ganz wichtig, progressieren kann und diese ganzen Geschichten. Aber am Ende vom Tag ist das Quad-Training nicht irgendwie super komplex. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was du eigentlich gefragt hast, nämlich mit Priming und so. Und so viel Mobilität und Bewegungsumfang brauchen wir ja eigentlich in diesen Übungen nicht. Ja, wir müssen ja einen Beinstrecker halt, Beinstreckergerät haben, ein Equipment zur Verfügung haben, was es uns erlaubt, so ein bisschen in die Knieflexion zu kommen und aus dieser Flexion in eine Kniestreckung reinzugehen in der offenen Kette. Ja. Und wir brauchen eine Beinpresse, die es uns erlaubt, eben weit genug in die Kniebeugen zu kommen, um dann schlussendlich aus dieser gebeugten Position wiederum in die Kniestreckung zu kommen. Jetzt haben wir natürlich, was das Ganze angeht, super viele coole Tools. Ja, keine Ahnung, Gewichtheberschuhe, ja, oder irgendwelche Keile, die man sich in die Schuhe reinlegt oder irgendwelche Rampen, die man dann für Kniebeuge-Varianten umsetzen kann. Oder man lässt sogar seine Fersen in Beinpresse- und Kniebeuge-Varianten abheben. Ist es ein Tool, was jeder nutzen sollte? Vermutlich nicht, nein. Ist es ein Tool, was für manche Leute funktionieren kann? Ja. Das ist was ich beispielsweise schon für lange Zeit sehr, sehr gern und viel mache. Bei mir selber funktioniert für jede Person da draußen. Na, tut's nicht, weil manchen geht Stabilität verloren, manche fühlen sich dadurch einfach nicht wohl. Bei manchen überschreitet die Belastungstoleranz der passiven Strukturen, beispielsweise im Kniegelenksbereich und all diese ganzen Geschichten. Ja. Und deswegen muss man das halt immer im Kontext betrachten. Hast du mir jetzt noch gehört? Jetzt war ganz kurz die Verbindung ein bisschen schlechter.
Ist weg, ja, aber ist alles gut. Läuft wieder.
Passt. Na, auf jeden Fall muss man das halt immer im Kontext von der Person betrachten. Und bei manchen übersteigt es halt die tolerierte Last in die passiven Strukturen. Und dann kann man das natürlich nicht anwenden. Aber ich sage, deswegen bezeichne ich es immer als Tools in einer Toolbox, die man nutzen kann, um sein Quadrizeps-Training halt hier gut zu gestalten. Ja, und da braucht man jetzt nicht wirklich viel Priming oder viel Vierlefanz, den man da machen muss. Natürlich gibt's bestimmte Lösungen für Probleme, die auftreten können. Irgendwie, keine Ahnung, eine Person kann das Quadrizeps-Training nicht adäquat umsetzen, weil sie ständig Probleme mit der Patella- oder Quadrizepssehne hat. Solche Geschichten, wo man dann spezifisch auf diese Person Lösungen natürlich zuschneiden muss. Aber jetzt so pauschal kann man, glaube ich, sagen, dass es so simpel ist, dass man dann nicht viel Akklimatisierung oder Priming oder sonst irgendwas braucht. Ja, du hast vielleicht eh schon mitbekommen, ich bin, was das Thema Aufwärmen angeht, sowieso ein ganz eigener Mensch. Ich bin da nämlich sehr, sehr minimalistisch unterwegs, auch dahingehend, und das funktioniert bei mir so brutal gut. Aber dann hast du wiederum irgendwie andere Leute, die mehr Aufwärmsätze brauchen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja,
ja, ich glaube, das liegt ja einfach auch wieder daran, dass du einfach auch schon lange trainierst und einfach eine extrem hohe Bewegungskompetenz hast. Ne? Und die setzt du einfach in der Session um und dann bist du relativ schnell bei dem Satz, der, wo es einfach knallen soll, ne, wo es sitzen soll. Ne, und das sollte aus meiner Sicht Ziel jedes Trainierenden sein, so effizient zu werden und so kompetent zu werden, dass da nichts verloren geht und auch wenig Zeit aufgewendet werden muss, die Kapazitäten einfach auf diesen einen, diese zwei, diese drei Sätze, whatever, aufgewendet werden und danach, also du kennst das Gefühl, wenn du weißt, okay, ich habe diesen einen Satz gemacht, diese zwei Sätze gemacht, das hat gesessen. Alles, was jetzt noch kommt, macht's nicht besser. Na, dann kommt so ein typischer Rap-Drop-Off, dann machst du einen zweiten oder einen dritten Satz und du fällst von acht oder von neun Raps auf sieben Raps und auf einmal kommen da eh nur noch vier bei rum. Dann hast du gesagt, wozu hab ich mich dazu aufgerafft? Na, das hat mich mental jetzt nochmal ermüdet, brauche ich nicht. Na, und das ist natürlich wieder eine Sache, die muss man sich jahrelang erarbeiten. Ganz, ganz klar. Mhm. Und dann kann man natürlich ja davon profitieren.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, also was ich einmal festhalten würde, ist, glaube ich, was wir da festhalten können, ist, dass man sich vielleicht gar nicht so viel darauf konzentrieren muss, genau, wie kriege ich es hin, noch mehr Knieflexion hierhin dahin zu kriegen, sondern vielleicht erstmal rauszuzoomen, zu schauen, okay, wie ist mein Körper gebaut und was ist das Tool, was für mich wahrscheinlich die beste Reiz-zu-Ermüdungsratio bildet für das, was ich halt machen möchte. Ne? Und wenn ich da jetzt mich nehmen würde, hast du das beste Beispiel genannt, wenn ich eine Hackenschmidt mache, wenn die nicht ein extrem langes Rückenpolster hat, dann kann ich da nur einen Satz dran machen, weil wenn ich einen zweiten Satz machen würde, würde mein ISG, meine Wirbel, Lendenwirbelsäule einfach sagen, ah, nee, komm, hör auf, fühlt sich nicht gut an. Ne? Und dann machst du halt noch einen Satz in der Beinpresse oder zwei Sätze in der Beinpresse und hast den gleichen Reiz, aber nicht diesen Diskomfort. Ne? Und dann hast du für dich das Setup gefunden, oder das wäre jetzt mein Setup, wo ich sage, hey, passt, da komme ich super mit klar. Und dann habt ihr das richtige Tool gewählt, ja, bevor man quasi in den Krieg zieht und das Muskelversagen, ja.
Wie schaut denn dein Beintraining gerade aus, wenn du das jetzt so ansprichst?
Mein Beintraining, ja, es ist lustig. Es wäre wahrscheinlich genauso, wie ein Science-Based Lifter es machen würde. Einfach aus Zeiteffizienzgründen mache ich eigentlich Waden und Beinbeuger sitzend. Immer im Wechsel gleich, als erstes. Immer im Wechsel, ja. Ich mache vielleicht Waden einen Aufwärmsatz, Beinbeuger einen Aufwärmsatz und dann mache ich zwei Sätze Beinbeuger, vier Sätze Waden. Back to back zum Anfang der Session 10, 12 Minuten. Macht auch keine Pausen tatsächlich zwischen den Übungen wirklich. Und dann bin ich mit dem Part durch. Ende. Dann mache ich einen Satz Hackenschmidt. Ein Satz Beinpresse an einem guten Tag. Zwei Sätze Beinpresse. That's it. So, dann that's it. Das war's sozusagen. Und tatsächlich mache ich das mittlerweile so, dass ich die beiden Beintage sich relativ ähneln. Die starten beide gleich. Am anderen Tag habe ich den Beinstrecker halt noch mit drin. und nur die Beinpresse und that's it. Ne, auch relativ simpel gehalten.
Ja, sehr geil.
Aber das funktioniert für mich halt gut, weil ich bin halt ich bin kein großer Mensch, aber ich habe lange Knochenlängen. Deswegen ist bei mir immer der limitierende Faktor immer Hüfte, unterer Rücken irgendwann. Da geht es dann einfach nicht mehr. Geht nicht.
Ja, aber genau deswegen habe ich das vorher angesprochen, weil unterschiedliche Leute brauchen halt unterschiedliche Stimuli, unterschiedliche Settings, damit sich ein Training für sie wirklich gut anfühlt. Also für all die Leute da draußen, die jetzt denken, sie dürfen das nicht machen und die Leute sollen irgendwas Praktisches auch von mitnehmen, ja. Ihr könnt's gern eine Kniebeuge-Variante und eine Beinpresse in einer Session programmen. Selbst wenn ihr beide Varianten super Quadrizeps-dominant macht, ja, weil es wird eine andere Belastung auf euren Körper wirken. Und vielleicht ist so, dass sich mehrere Sätze bei der einen Übung nicht so produktiv anfühlen, wie die Sätze auf zwei Übungen aufzuteilen. Ja. Und da kann man noch so viel über Redundanz sprechen und keine Ahnung, und dass das doch für einen Quadrizeps so eine ähnliche Belastung ist. Ja. Das ist mir im Endeffekt egal, wenn es für das Individuum passt. Ja. Ist einfach so.
Wenn du halt irgendwann ins Training gehst, weil du einfach die Passion für Training hast, dann hast du schon 80-90% gewonnen, weil dann willst du automatisch den ganzen Kram, der nicht funktioniert, das hast du schon gemerkt, dass es für dich nichts ist. Und dann holst du schon die meiste Miete raus. Euch aber dahin zu bekommen, das ist ja unsere Arbeit, die wir hier seit Jahren machen und deshalb dieser Podcast auch entsteht, wünsche ich halt jedem. Ne? Also das ist halt nicht die Frage. Ich finde es halt, was ich halt immer schade finde, ist, dass ich immer wieder Leute sehe, die über die Jahre mit dem Sport halt aufhören. Die auf einmal weg sind, die du im Gym nicht mehr triffst, die aber super dedicated waren. Die haben alles gemacht und dann nach 5 Jahren, 6, 7, 8 Jahren, ich würde sagen so 5 bis 8 Jahre ist immer so der Knackpunkt. Und dann sind die einfach mal weg. Nie wieder gesehen. So. Kann es natürlich sein, dass sie irgendwo anders hingezogen sind, aber ganz oft haben die einfach aufgehört. Weil sie einfach keinen Spaß mehr daran hatten. So, ja. Das, ja. Also wenn wir nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen, in die Tiefe des Quad-Trainings, was ich bei dir immer wieder sehe und was ich auch sehr, sehr wertvoll finde, was wir vielleicht nochmal ansprechen müssen, die Kontinuität eines Satzes sozusagen. Ja. Finde ich nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Kadenz. Wie würdest du das im besten Falle weitergeben?
Also nächstes Mal muss man sagen, dass Ehre halt hat. Deswegen bin ich immer Fan davon zu sagen, hey, man kontrolliert die Exzentrik stets, muss 5 Sekunden Exzentrik sein, aber man kontrolliert sie einfach. Und in der Konzentrik arbeitet mir immer eben sehr, sehr explosiv. Ich bin ein Riesenfan davon, auch im Quad-Training mit so akzentuierten Pausen zu arbeiten, um einfach die Umkehrpunkte zu standardisieren, beispielsweise in der untersten Position einer Beinpresse oder einer Pendulum. Man muss jetzt da nicht wirklich so 1-2 Sekunden in dieser untersten Position verbleiben, aber diese Pause einfach ein bisschen Hintergedanken haben, um eben einfach die Wiederholung zu standardisieren. Darüber hinaus könnte man eventuell noch argumentieren, dass der Quadrizeps vermutlich etwas mehr von diesem Dehnreiz betrifft, Vorteile davon trägt, als jetzt vermeintlich andere Muskelgruppen. Dementsprechend wäre das so ein weiterer positiver Punkt, den man mitnehmen könnte. Aber du hast noch einen viel wichtigeren Punkt angesprochen und den sieht man eben auch immer sehr, sehr häufig. Jetzt sagen wir mal, diese eine Person hat jetzt diese Phase durchlaufen, die wir am Anfang des Podcasts angesprochen haben, mit diesen harten Sätzen, die ans Muskelversagen getragen werden, und die Person hat das vielleicht ähnlich gemacht, wie ich das damals gemacht habe, nämlich mit Riechsalz, Nackenklatscher und Widowmaker-Sätzen. Naja, genau so sollte eigentlich ein Satz nicht ausschauen. Also wenig Standardisierung, super viel Hype, super viel Arousal, super viel Stimulus fürs ZNS. Ja, wunderbar. Na, Wichtig ist trotzdem, also natürlich hartes Training, und das darf auch gern mal mit etwas unterschwelliger Aggression erfolgen, das will ich jetzt gar nicht sagen, das will ich den Leuten gar nicht absprechen, aber was keinen Sinn macht, ist Sätze halt unnötig in die Länge zu ziehen. Und das sieht man halt auch ganz oft im Core-Training, besonders weil diese ganzen großen Übungen einer Beinpresse oder Kniebeuge-Variante, sei es einer Hackenschmidt oder einer Multipresse oder was auch immer, die bringen ja auch einerseits sehr hohe Anforderungen mit sich, was jetzt das ZNS angeht, aber auch das kardiovaskuläre System. Und dann siehst halt, wie die Leute in einer Beinpresse ihre 8 Wiederholungen machen, dann sind sie irgendwie trotzdem noch meilenweit vom Muskelversagen entfernt und dann haben sie hier durchgestreckte Beine, was jetzt kein Problem ist, rein biomechanisch gesehen, aber können wir vielleicht auch noch kurz einhaken. Suchen sie immer so neue Themen auf. Aber dann bleiben sie so stehen in dieser obersten Position im Lockout und dann atmen sie 6-7 Mal tief durch und dann geht's weiter mit 3-4 Wiederholungen und dann nochmal. Und dann machen sie den Satz quasi fertig so. Und das zieht dann den Satz unnötig in die Länge. So wird halt ein normaler Satz, den man eigentlich anstreben wollen würde, auf einmal zu einem Rest-Pause-Satz. Also zu so einem Satz, der auf einmal durch Anaktivierung setzt, gezeichnet ist und dann halt irgendwie 2 Minisätzen, die halt von Atempausen getrennt werden. Und das macht halt vorne und hinten keinen Sinn. Deswegen bin ich ja Riesenfan, Wiederholungen so kontinuierlich wie möglich zu gestalten. Also auch in Bezug auf die Atmung vielleicht ganz relevant. Ich bin auch kein Fan von einer richtigen Pressatmung, so wie es ja über viele Jahre gepredigt wurde, was man jetzt ja aus dem Powerlifting kennen, so dass man in der obersten Position, bevor man die Exzentrik einleitet, einen tiefen Atemzug nimmt und dann den Bauch anspannt und dann die Wiederholung komplettiert und erst wieder ausatmet, wenn man sich auf dem Weg nach oben befindet. Ich bin eher ein Fan davon, sowohl bei Hackenschmidt, also vor allem bei diesen stabilisierten, extern stabilisierten Varianten, Hackenschmidt, Leg Press, so eine Geschichten, dass man quasi die Exzentrik einleitet, die Exzentrik nutzt, um so, wie sagt man auf Deutsch, Shallow Breathing, so flache Atmung halt, so flache Atmung, dass man das quasi in der Exzentrik hat, so, und kurz bevor man in der untersten Position ist, macht man dann diesen einen tiefen Atemzug, ja, weil wenn du wirklich eine Pressatmung machst, so ein bisschen Powerlifting ist, du ziehst die mit Zughilfen in die Beinpresse, nimmst dann tiefen Atemzug, dann machst irgendwie 5 Sekunden Exzentrik, unten vielleicht noch eine Pause und dann schiebst du in der Konzentrik hoch, dann hältst du ja quasi für 8 Sekunden den Atem an, so, ja, und dass du das nicht mehr, für mehr als 10 Wiederholungen durchstehst, ist irgendwo klar. Das heißt, ich bin ein Fan davon, auf der einen Seite, wie gesagt, Atemmuster mit so einer flacheren Atmung in Kombination mit so einem kleinen Pressatmungsmuster zu kombinieren. Das haben wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben, wie du schon gesagt hast vorher, so die Wiederholungen so gut wie möglich kontinuierlich zu gestalten. Heißt es jetzt, du darfst nie irgendwie hergehen und dann mal einen Atemzug zwischen Wiederholungen nehmen? Na, das heißt auch nicht. Ja, wie auch hier, wie auch sonst, es ist nicht schwarz oder weiß. Ich mache zum Beispiel in meinem eigenen Training so, ihr habt pro Woche, was eh extrem schade ist, weil ich trainiere Quads liebend gerne, aber ich habe nur einen Satz von einer schweren Compound die Woche im Training. Ja. Und bei diesem einen Satz mache ich es halt so, dass ich kontinuierliche Wiederholungen mache, bis ich quasi bei, ich sage jetzt mal so, 0 bis 1 Rep in Reserve ankomme. Dann erlaube ich mir einen Atemzug, ja, wo ich ganz kurz in der obersten Position pausiere und dann versuche ich nochmal 1 bis 2 Wiederholungen zu machen. Das ist so das, was ich derzeit für mich als Tool nutze, um diese Sätze einfach so ein bisschen more satisfying zu gestalten, weil ich eben nur einen Satz die Woche habe. Ja? Wenn ich jetzt mehrere Sätze machen würde, würde ich da ein bisschen mehr Müdungsmanagement vermutlich betreiben, aber bei diesem einen Satz ist mir eigentlich regelrecht egal. Aber auf jeden Fall ist es ein machtvolles Tool, wirklich zu sagen, man standardisiert seine Wiederholungen, man arbeitet großteils eben mit kontinuierlichen Reps, erlaubt sich selber vielleicht einmal eine Atempause hier und da, standardisiert aber auch diese, weil wenn du in einer Woche nur kontinuierliche Reps machst, in der zweiten Woche eine Atempause, in der dritten Woche dann 3 Atempausen, dann kannst das Ganze auch nicht mehr nachvollziehbar gestalten und das ist meiner Meinung nach auch ein Riesenproblem. Aber kontinuierliche Reps meiner Meinung nach sehr, sehr underrated und meiner Meinung nach ein super Tool, weil du willst ja trotzdem deine Muskulatur ans Versagen bringen, Und hier mit den effektiven Raps arbeiten, also den Raps, die halt nah am Muskelversagen sind. Und das unnötig immer weiter hinauszuzögern, macht meiner Meinung nach in der Praxis, aber auch in der Theorie, nicht wirklich viel Sinn.
Finde ich einen super, super Punkt. Wäre ich jetzt auch für die Episode gar nicht drauf gekommen, das Thema Atmung da nochmal so tiefer zu beleuchten. Ne? Ich glaube, es gibt keine Muskelgruppe, wo das wichtiger ist oder zu einem limitierenden Faktor werden kann, wie du schon sagst. Ne? Wenn du halt Pressatmung immer machst, dann bist du halt irgendwann am Ende nach der fünften Wiederholung, weil du einfach keine Luft mehr kriegst, ne? Weil du einfach gar nicht mehr weißt, rein, raus, wo bin ich jetzt? Aber dieses erstmal den Tor so quasi auf dem Weg nach unten quasi mit Luft voll machen und den so voll machen, dass er stabil ist für diese Last, die auf einen drauf drückt, finde ich ein super, super wichtiges Tool, weil da auch halt viele das Problem kriegen, dass sie die Standardisierung nicht hinkriegen, weil sie halt immer wieder im Satz die Positionierung ändern oder den Kopf nach links und rechts und nochmal nachgreifen und sich am besten Fall nochmal an der Nase kratzen, habe ich gerade letztens ein Reel zu gemacht, weil klar, wenn ich bei Klienten Technikfeedback sehe, die sich dabei noch links und rechts gucken können, was die Nachbarn machen und sich an der Nase kratzen, dann haben wir keinen Arbeitssatz halt gemacht. Ne? Das geht halt nicht.
Ich lieb's, wenn mir Klienten so in der ersten Trainingswoche die Videos mal schicken und dann werden sie gefilmt von irgendwie der Freundin oder einem Freund oder so und dann siehst im Trainingsvideo noch, wie sie die Beinpresse anracken und dann schauen sie in die Kamera, läuft schon, fragen sie und dann fangen sie zum Trainieren an. Ich denke so, was ist mit dir so?
Ah. Ja gut, Online-Coaches werden das relaten können. Ich finde es halt auch immer Wahnsinn, dass das gibt halt immer Klienten und das ist auch überhaupt nichts Dramatisches, die während des Satzes immer zum Handy gucken. Als wenn man nochmal gucken muss, ist das Handy noch da oder guckt der Coach jetzt auch? So, das ist ja in dem Moment, das kann ich ja noch gar nicht sehen. Das finde ich halt auch immer drollig, so dass dieser Blick nochmal, jetzt werde ich beobachtet, dann gucke ich nochmal zum Handy. Also das wirst du sicherlich bestätigen können, dass diese Stabilität in solchen stabilen Übungen, eine Beinpresse ist ja eine super stabile Übung, nicht grundsätzlich bei jedem Menschen, bei jedem Athleten die gleiche ist, die er an den Tag legt, sondern in den Satz reinzugehen und am Ende des Tages nur das Kniegelenk bewegt zu haben, das ist schon Königsklasse so. Sollte eigentlich jeder so machen, aber die wenigsten machen so.
Ja. Ja, es gibt schon ein paar Tools, wie man solche Übungen, du hast jetzt vorher auch deine Körperlängen angesprochen. Ich habe auch so ein bisschen extraordinäre Körperlängen, weil ich bin jetzt nur, ich muss sagen, ganz 80 groß, aber ich bestehe halt zu 2/3 aus Beinen. Ja, dementsprechend muss ich da halt auch, wenn ich jetzt nicht gerade in das Gym unterwegs bin, wo man halt so viele unterschiedliche coole Beinpressen haben und Kniebeugenvarianten etc., ich muss mir da halt auch zu helfen wissen. Wie gesagt, ein Tool, was ich sehr häufig nutze für mich jetzt persönlich, ist, dass ich einfach meine Fersen wirklich bewusst abheben lasse in der exzentrischen Phase. Das funktioniert für mich, aber für viele andere funktioniert es zum Beispiel so ein bisschen Beinpressen zu modifizieren. Und da darf man auch nicht davon zurückschrecken, dass man so Übungen so ein bisschen für sich passend auch macht, ja, wenn man die Möglichkeiten dafür hat, eben Kniebeugeschuhe verwenden oder eben so spezielle Holzkeile, so Einlagen einfach in die Schuhe rein, die an die Ferse ein bisschen erhöhen, was bei Beinpressen sehr, sehr geil funktioniert für eben den Quadrizepsstimulus, das Rückenpad halt relativ weit nach unten absenken, sodass man eben sehr viel Range of Motion auch hat. Dann eine potenzielle Sitzerhöhung zu schaffen, also sich vielleicht einfach auf eine Scheibe oder sowas draufzusetzen, weil dann der Körper im Verhältnis zur Maschine einfach noch ein bisschen weiter oben positioniert ist und dann vielleicht noch irgendwie so ein Luftkissen, so ein Air-X-Pad, kennt man vielleicht aus Physiotherapie-Praxen oder so, dass man sowas einfach hinter seinen Rücken auch noch reingibt, damit man eben adäquate Range of Motion hat, wenn man beispielsweise in bestimmten Beinpressen unten aufsitzt, das gibt's ja auch, ja. Also, dass man die Maschinen da so auch ein bisschen unkonfiguriert, wenn man jetzt nicht im Paradies trainiert, so wie Invictus Gym oder das Gym oder was auch immer. Man hat beispielsweise nur im McFit die normale Gym 80 Beinpresse, an der funktioniert das beispielsweise relativ gut, dass man die so ein bisschen modifiziert und auch so einfach für sich zum Laufen bringen kann. Ja. Also da kann man sich ruhig zu helfen wissen. Oder auch in Hackenschmidt-Kniebeugen-Varianten, abhängig von der Hackenschmidt-Kniebeuge-Variante, dann halt auch mit dem Schuhwerk ein bisschen herumspielen oder vielleicht einmal damit herumspielen, dass man sich irgendwas im Bereich vom oberen Rücken vielleicht einklemmt, damit der Oberkörper ein bisschen weiter nach vorne geneigt ist, ja. Ein bisschen mehr Hüftflexion, weil das führt oft zu einer besseren Kraftableitung über die Lendenwirbelsäule und somit auch einen besseren Kraftübertrag auf den Quadrizeps, was gut funktionieren kann für bestimmte Leute. oder was wir öfter thematisiert haben in so Technikanalysen mit dem Danny, also mit Jim Dan und mit Fabi, ist, dass man auch bei einer Hackenschmidt so die Griffrohre oder die Griffe mit so Rohren ausstattet, damit man eben da so ein bisschen weiter vorne greifen auch kann und so. Wenn man eben ein bepackter Bodybuilder ist, wird jetzt vielleicht in der Zielgruppe nicht so relevant sein, weil die wissen, wie viel 150 Kilo schwere unterstützte Bodybuilder da jetzt zuhören. Aber vielleicht auch Leute mit schlechter Schultermobilität, keine Ahnung. Aber kann man sich das auch ein bisschen zu Nutzen machen oder auch eine super trendige Erfindung jetzt ja gerade, Arne, dieses Hustler-Pad für die Leg-Extension, ja. Kennst sicher, ja. Ist ja auch nichts anderes als eine kleine Modifikation oder dass man einen Beinstrecker ausstattet mit so einem Seatbelt von Level Equipment haben wir zum Beispiel an oder so, ja. Damit man einfach wirklich, dass er Hüfte unten halten kann oder eben Zughilfen verwendet oder so. Also nicht einfach nur sagen, ja, mein Beinstrecker oder mein Hackenschmidt oder so im Studio ist schlecht und ich kann auf dem nicht trainieren, sondern schau, wie du es für die zum Laufen bringen kannst. Das ist vielleicht auch nur, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das ist noch ein ganz wichtiges Takeaway, ja.
Ja, absolut, na klar. Wenn ihr diese ganzen Basics, die wir jetzt in den ersten zwei Dritteln besprochen haben, sitzen, dann kann man genau natürlich solche Tools noch punktuell nutzen, um einfach zu schauen, eine Übung nochmal für sich so zu adjustieren, dass sie in dem Umfeld funktionieren, in dem man nun mal hantieren muss, wie du schon sagst. Ne? Also wir leben halt leider nicht alle in den Gyms, in denen wir jetzt trainieren können. Der Großteil der Leute kann das nicht. Ja, und der muss sich mit anderem Equipment zurechtfinden. Und dafür sind diese kleinen Tools, die jetzt auch, glaube ich, finde ich jetzt nicht die Welt kosten. Da geben wir im Monat viel mehr Geld für Monster aus etc., schon sehr, sehr gute Tools, die langfristig mit Zinseszinseffekt schon viel ausmachen können.
Ich möchte mal ganz kurz hervorheben, wie viel, und das habe ich im Vorhinein gar nicht erwartet, aber wie viel Mehrwert eigentlich in dieser Episode steckt. Leute, also für die Leute, die jetzt hier zuhören, das ist doch mal ein Share oder sowas wert auf Social Media. Teilt diese Episode gerne und lasst Arne unbedingt 5 Sterne da, weil wir versuchen da wirklich ordentlich Mehrwert reinzuschallern, nämlich direkt Mehrwert aus der Praxis. Wir versuchen euch da nicht direkt zuzumühlen, bis auf meinen Rant hier und da, aber wir versuchen da wirklich für euch Mehrwert zu schallern. Also unbedingt Like da lassen, Kommentar da lassen, wo auch immer und Arne hier 5 Sterne bewerten. Wichtig.
Auf den Chris, kann ich nur sagen, auf den Mann muss man hören, ganz, ganz klar. Alright, um das Ganze so ein bisschen zu komplettieren, habe ich im Podcast, glaube ich, auch gar nicht erzählt. Die Idee zu dieser Serie kam mir irgendwann im Training tatsächlich, wo ich dachte, ey, es gibt ja so viele Cues, die man als Coach so gibt. Wenn du den Muskel so ansteuern willst, denk mal an dies oder jenes, so ein Gedankengang. Da dachte ich, ey, machst du doch einfach mal eine Podcast-Serie, die nennst du QFF. Kurz und bündig. Einfach nur Coaches einladen, hau die besten Cues raus, die in deinem Coaching-Alltag für viele Athleten funktionieren. Das ist jetzt deine Aufgabe, Chris. Hau die besten Cues raus zum Ende.
Also schauen wir uns jetzt einmal beschränken wir uns wirklich mal auf diese 3 zentralen Übungen. Also man kann ja theoretisch auch sein Quad gut trainieren mit irgendeiner Split-Squat-Variante oder so, aber beschränken wir uns wirklich mal auf so Beinstrecker, dann eine Kniebeuge-Variante und eine Beinpresse-Variante. Ja. Damit man einfach so für diese 3 Bereiche, und das kann man ja übertragen dann auf andere Übungen auch, diese Hauptpunkte in den Vordergrund rücken. Also ein Beinstrecker sieht man halt häufig so ein paar Probleme. Die Leute sitzen halt drin wie irgendein Lappen, haben weder die Hüfte fixiert oder betreiben Ego-Lifting im Beinstrecker, solche Geschichten. Und das ist halt etwas, was extrem problematisch ist. Also wenn ihr einmal einen Beinstrecker habt, ganz egal welchen ihr habt, ja, dann setzt euch wirklich einmal in die Maschine rein und schaust zuallererst mal wirklich, dass das Setup der Maschine logischerweise korrekt ist, dass ihr Knie auf Höhe der Drehachse hin und blablablub. Ich glaube, das braucht man jetzt nicht breitreten hier, aber dass ihr euch wirklich mal in die Maschine reinsetzt und schaut, dass ihr eine super stabile Sitzposition habt. Ja. Es ist ja mittlerweile auch Trend worden, dass man sich so halb in einen Beinstrecker reinlegt schon fast, ja, das Rückenpad ganz nach hinten stellt und so. Und das kann für viele Leute zureichender Stimulus sein, dass man das mal ausprobiert, um einfach einen höheren Dehnreiz quasi auf die Muskulatur draufzubringen. Ja, aber am wichtigsten ist mir einmal, dass der Körper sehr stabil in dieser Maschine positioniert ist. Also am besten, man setzt sich rein, dann verwendet man entweder irgendwie so einen Gurt, den man sich halt irgendwo bestellt oder so für kommerzielles Gym, oder man verwendet einfach Zughilfen, um sich wirklich hart in diesen Sitz reinzuziehen. Ja, und dann versuche ich eben auch in einem Beinstrecker, und das sieht man ganz, ganz häufig, wenn ich das erste Mal Trainingsvideos bekomme von Leuten, die dann in der ersten Coaching-Woche oder so sind, dass sie einfach nur die Knie strecken. Ja. Und das Erste, was ich mache, ist einfach, dass ich immer im kompletten Körper wirklich Spannung generiere. Das heißt eben, wie gesagt, voll in die Maschine reinziehen, aber auch zum Beispiel komplett underrated, die Füße einfach nach oben zu ziehen, also die Fußspitze in Richtung des Kniegelenks zu ziehen. Dadurch passieren zwei Sachen. Auf der einen Seite haben wir natürlich auf der Schienbeinvorderseite den Tibialis anterior, der durch dieses Anheben der Fußschaufel eben kontrahiert hat. Und auf der Hinterseite haben wir so ein bisschen eine Dehnung vom Gastrocnemius. Der zieht ja auch übers Kniegelenk, also einer unserer beiden Wadenmuskeln. Und dadurch haben wir halt so ein bisschen eine bessere Stabilisation vom Kniegelenk, was in weiterer Folge schon durch diese Kokontraktionen, die eben entstehen, zu mehr Kraftentwicklung führen kann. Ja. Und dann ist mir trotzdem ganz wichtig, also es sind ja so Stretch-Mediated, Hypertrophy und Dehnreiz ausnutzen und so, das ist in aller Munde, ist aber inzwischen so weit gekommen, dass viele Beinstrecker gar nicht mal die volle Range of Motion nutzen. Und das geht mal tierisch auf den Senkel. Also wirklich schauen, die meisten Beinstrecker werden langfristig für viele Leute eh zu leicht sein. Also macht es euch nicht noch leichter, als es eigentlich ist. Setzt euch rein, Fußschopf nach oben ziehen und in jeder einzelnen Wiederholung schaut ihr, dass ihr über die komplette Range of Motion trainiert. Das heißt, das Pad, wo eure Schienbeine auflegen, stellt es so weit wie möglich unter den Sitz rein, sodass ihr hier diesen Dehnreiz eben erfährt. Und nach oben hin schaut sie, dass sie bei jeder einzelnen Wiederholung in die volle Kniestreckung kommt und gut ist. Und das wird dann in weiterer Folge dazu führen, dass da ein richtig solider Beinstrecker quasi von euch komplettiert wird. Ja. Ich meine, wir haben jetzt eh schon über so diese ganzen Modifikationen von Beinpresse und Hackenschmiedvarianten und so gesprochen. Und da muss man jetzt natürlich sagen, wir können ja mit unserem Stand auch wesentlich beeinflussen, wie wir quasi bestimmte Muskelgruppen innerhalb dieser Bewegung betonen. Wenn wir zum Beispiel uns sehr breit auf einer Hack Squat oder sowas platzieren, dann werden wir unweigerlich natürlich unseren Quad trainieren, aber auch irgendwo ein bisschen mehr Adduktor Magnus mit einbeziehen. Ja, ein Stand breiter ist und mehr Hüftflexion dann auch irgendwo entsteht mit einem breiteren Stand, wird der Adduktor Magnus wahrscheinlich ein bisschen mehr arbeiten, als er das mit einem engen Stand machen würde. Ja, das heißt, wenn mein Ziel jetzt sein sollte, wirklich ein Quadrizeps zur Gänze auszuschöpfen, würde ich den Stand immer so eng und so tief wie möglich wählen, bei der herkömmlichen Variante unter Anführungszeichen so, dass eure Fersen nicht von der Unterstützungsfläche abheben. Außer man will dies bewusst zulassen und als Tool nutzen, um mehr Knieflexion rauszuholen. Ob es für dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, einen Benefit hat, musst du allerdings selber entscheiden und ob das Ganze für dich funktioniert und umsetzbar ist. Ja, aber Füße relativ tief und eng und die Knie einfach dann schlussendlich den Fußspitzen folgen lassen und zwischen deine Hüften oder nach unten halt die einfach abzusenken, ja. Und dabei auch wirklich schauen, dass die Knie so weit wie möglich nach vorne kommen. Eine Sache fällt mir jetzt noch gerade spontan ein, weil ich jetzt so ein bisschen Hack Squat vor mir habe, wenn ich mir das jetzt einmal vorstelle, dann sehe ich ganz, ganz häufig, dass die Leute einfach nur nach absoluter Tiefe chasen. Ja, mir fällt das deutsche Wort zu chasen jetzt wieder nicht ein. Bitte verzeiht's mir mein Englisch. Aber die Leute, die mich besser kennen, sind es eh von mir gewohnt. Und was passiert dann meistens, Arne? Hast du das so ein bisschen vor Augen? Was passiert meistens?
Nur noch mehr Arbeit in der Hüfte, ne? Aber auch nicht mehr Knieflexion. Ja. Hast du ja schon erreicht.
Kennst du das, wenn du so ein Trainingsvideo anschaust von irgendeinem Klienten und der macht so ein Hack Squat und der geht immer weiter runter, immer mehr Knieflexion und ab einem gewissen Punkt kommt das Knie dann nicht mehr weiter über die Fußspitze drüber, sondern bewegt sich wieder zurück, sodass das Schienbein dann schon wieder vertikaler wird und der Hebel auf den Knien eigentlich abnimmt. Du hast es sicher vor Augen, was ich meine, oder?
Absolut.
Ja, und das ist eben auch noch, was ich so häufig sehe, weil einfach gesagt wird, ja, Squat deep und so, Squat deep. Ja, und das mag schon sein, Squat as deep as necessary, wenn du deine Quads trainieren willst. Das heißt, ab dem Punkt, wo maximale Knieflexion erreicht ist, bewegst du dich wieder nach oben. So. Wenn das Ziel Quads ist. Wie gesagt, unterschiedliche Ausführungen haben unterschiedliche Validität für unterschiedliche Szenarien. Wenn wir jetzt rein vom Quadrizeps-Training sprechen, macht Sinn, maximale Knieflexion zu erreichen und maximalen Quadrizeps-Stimulus zu erreichen und dementsprechend diesen Punkt abzupassen, wo sich die Knie dann wieder brutal weit nach hinten bewegen. Weil da einfach ein geringerer Stimulus dann erfolgen wird, weil der maximale Quadrizeps-Stimulus ja schon bei einer geringeren, unter Anführungszeichen, Range of Motion erreicht wurde. Ja, das ist vielleicht noch so eine Sache. Was jetzt Absolut. Thema Cueing angeht. Ja.
Ich denke mal, das ist auch etwas, was viele dann auch ein bisschen falsch verstehen hat, ne? Wenn sie dann denken, Range of Motion ist erstmal King, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um natürlich pro Wiederholung viel rauszuholen. Aber wie du so schön sagst, wenn dann bestimmte Gelenke dann in bestimmte Richtungen halt dann wieder abwandern, dann hast du halt trotzdem nicht das Ideal, die ideale Kontraktion erreicht, ne? Oder nicht das Beste rausgeholt. Und das passiert halt dann auch öfter, wenn man zu viel des Guten will, ne? Wirklich des Guten. Man will ja was Gutes erreichen.
Und da sehe ich wieder dieses Problem halt in einem Schwarz-Weiß-Denken, das auf Social Media halt so kursiert, weil jetzt nehmen wir mal ein komplett anderes Lager her, außerhalb dieser Chris Beardsley Science-Based Lifting-Anhänger. Nehmen wir mal das Lager Mike Ischertel her. Ja, was propagieren die? Full ROM everywhere. Ja. Und alles, was nicht Full ROM ist, ist scheiße so. Na, es ist einfach adäquate Range of Motion für das Ziel, das ich in einer gewissen Übung habe. Immer. Ja. Und deswegen ist auch das immer kritisch zu betrachten. Es sind ja alle diese extremen Lager sind ja super kritisch zu betrachten. Ich muss es immer ein bisschen belächeln. Und man muss einfach aus jedem Educator und aus jedem Lager so ein bisschen das rauspicken, was wirklich sinnvoll ist und was Nachhaltigkeit hat. Und that's it. Und dementsprechend schaut man einfach, was man davon implementieren kann. Aber jetzt wieder anderes Thema. Es war nur eine kurze Side Note. Side Tension hier. Vielleicht noch zum Thema Beinpresse. Das ist nämlich auch noch ganz interessant, weil die Leute haben halt immer Beinpressen vor Augen und die meisten Leute haben halt Canon Plus Ultra Beinpresse vor Augen, leider. Oder auch vor sich im Gym. Ihr habt eine Fußplatte bei der Beinpresse. Die könnt ihr auch nutzen. Aber traut euch auch mal vielleicht von der Fußplatte runterzugehen. Und damit meine ich jetzt nicht die Beinpresse sein zu lassen, sondern wenn ihr euren Quadrizeps trainieren wollt, dass ihr einfach mal euch erlaubt, dass die Fersen leicht über die Fußplatte unten drüber stehen. Ja, weil manche Beinpressen sind so konzipiert, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann, um einen adäquaten Quadrizeps-Stimulus zu hätten. Man wird dann eben mehr Druck auf Mittel- und Vorfuß bringen und schauen, ob man das toleriert. Ja, dann wird man weniger mit der Ferse drücken können. Ja, nona, weil die Ferse ist nicht auf der Fußplatte. Aber es kann wirklich gut funktionieren, wenn es um einen adäquaten Quadrizeps-Stimulus geht. Natürlich in Kombination mit den ganzen anderen Tools, die wir vorher schon im Rahmen von der Beinpresse genannt haben. Aber das ist was man definitiv auch mal probieren kann. Und da gilt dann eben auch genau das Gleiche, was ich jetzt bereits im Rahmen von der Hackenschmidt beispielsweise gesagt.
Ja, und ich denke, da kann man vielleicht noch mal mitgeben, auch die Druckverteilung auf dem Fuß, ne, auf dem Fußbett, da kann man auch sehr, sehr viel mit spielen. Und das ist auch sehr, sehr individuell. Ne? Da gibt es nicht diesen einen Cue, ne? Also was ich ganz, ganz oft höre, ja, aber ich hab ganz oft gehört, ich soll den C runterdrücken. Unbedingt den C reindrücken. Ganz, ganz wichtig bei der Beinpresse, bei der Hackenschmidt. Und dann frage ich immer, ja, wo hast du das denn gehört? Was war denn der Kontext dahinter? Warum macht man das? Ja, weil das gut ist, weil man dann die Quads besser ansteuert. Und dann sage ich, hast du es ausprobiert und hat es sich besser angefühlt? Ja, nicht wirklich. Ja, dann musst du es auch nicht machen. Ne? Also du kannst natürlich sagen, okay, den großen Onkel runterdrücken, aber auch die Fußaußenkante. Ne? Man muss es ausprobieren, wenn du schon sagst.
Ich kann da dazu Geschichten erzählen, Anne. Ich habe Physiotherapie studiert. Wir kennen uns ja schon lange. Wir kennen uns ja schon seit der Zeit, wo ich so der Chris Therapy war, ja.
Genau.
Aber damals in meinem Studium haben wir das halt auch gelernt, ja. So, ja, das Fußgewölbe formen und den großen Zeh und keine Ahnung. Und das ist ja auch Cue von vielen, die da Education im Bereich Lifting und so weiter betreiben. Und das ist ja ein Cue von vielen wieder, wo man aufpassen muss, wem sagt man das und kann sich derjenige davon was mitnehmen. Ich persönlich, ich habe den räudigsten Plattfuß, den du dir vorstellen kannst, Arne. Also ich habe ein non-existentes Fußgewölbe. Das ist kein Joke. Ja, mir wurde von meiner Kindheit an gesagt, ich muss Fußgymnastik machen. Habe ich das je gemacht? Na, Also nicht länger als 3 Sessions oder so. Aber ist wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich im Rahmen vom Physiotherapiestudium und den damalig vorhandenen Hüftverletzungen und keine Ahnung, was da alles war. Ja, Powerlifting lässt grüßen. Zumindest so Powerlifting-Training. Aber habe ich dann versucht, das auch umzusetzen. So. Großzeh in den Boden rein smashen, Fußgewölbe formen. Das hat sich immer so scheiße angefühlt. So richtig, richtig scheiße, Arne. Ja. Und heutzutage, ja, ich habe einen Plattfuß. Der Körper kann das gut tolerieren und kompensieren und kann diese Belastung gut ausgleichen. Der Körper ist sehr adaptiv, was sowas angeht. Braucht man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Wenn es sich für die besser anfühlt, nutzt diesen Cue. Für mich ist dieser Cue absoluter Abfall. Also für mich selber. Vielen Leuten hilft er vielleicht, um den Quadrizeps besser anzusteuern, ja. Oder vielen Leuten hilft es auch beim Posen. Das ist ja auch Cue beim Posing. Wenn du quasi ja Front Relax machst, Front Double Bicep machst oder so, drück den Großzehenballen runter, schraub deine Füße in den Boden. Funktioniert für mich auch nicht, ja. Schaut bei mir immer total verkrüppelt und verkrampft aus, ja. Ich drehe einfach meine Quads, meine Knie ein bisschen nach außen und dann ist der Quad da und dann stelle ich mein Front Double so. Aber für viele Leute funktioniert es, deswegen will ich auch jetzt gar nicht dagegen bashen. Wie auch immer, man muss ja immer schauen, welchen Cue für welche Person, in welchem Kontext, und dann kann man da gut mitarbeiten.
Ja, wie du so schön sagst, ne? Man versucht natürlich in allem, was man tut, natürlich alles zu standardisieren. Auch als Coach versucht man das ja in gewisser Weise. Man will ja seinen Coaching-Prozess so standardisieren, dass man effizient ist, ne? Und am liebsten würde man jeden Cue natürlich an jeden Coachie weitergeben. Und am besten wäre es, wenn er bei jedem gleich funktioniert. Und naja, siehst du, habe ich doch gesagt, Magic, oder? Ja, perfekt. Und wie du so schön sagst, man muss aber vorher ganz genau überlegen, wem erzähle ich was, damit ich ihn nicht noch mehr verwirre oder ob das überhaupt Sinn macht, ob der überhaupt auf solche Impulse, ja, solche gedanklichen Impulse reagiert oder funktioniert. Es gibt ja auch Menschen, die das gar nicht nachempfinden können. Die sagen, verstehe nicht, was du meinst. Die funktionieren einfach nicht so. Die sagen, schick mir ein Video, wie ich das machen soll. Ich muss das sehen, ich muss das nicht fühlen. Mhm. Ja, also das wirst du auch kennen. Und deswegen finde ich es halt auch so lustig, gerade mit dem Posing. Genau, dieses Reindrehen und so habe ich halt auch in meiner Bodybuilding-Karriere so gelernt und hat bei mir auch nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann mal irgend so ein Stage-Foto vom AJ gesehen, der komplett alle Zehen bis zur Decke hochgezogen hat, ne? Und der Quad ist komplett durchgestreift und kontrahiert. Und dann denkst du, siehst du, es muss individuell sein.
100%.
Alright. Chris, wollen wir es kurz rappen, die ganze Episode? Ist natürlich schwer, weil wir echt viel, viel mitgenommen haben. Ich versuch's mal kurz zusammenzufassen und du gibst dann den Senf dazu, wo du sagst, ich habe was vergessen.
Ich finde es trotzdem so lustig, weil Core-Training ja eigentlich so mörderisch simpel ist, aber im Rahmen von dieser Episode sind jetzt immer mehr Dinge aufkommen, die vielleicht so, ja, wirklich einfach praxisrelevant sind. So Dinge, die da halt niemand sagt. So. Und ich glaube, darum geht's in dem Format auch. Deswegen finde ich das ganz geil.
Deswegen kann es auch sein, dass ich dich irgendwann in ein paar Monaten wieder einlade und zu einer anderen Muskelgruppe oder etc., weil ich mir einfach gerne den Input da... die Waden-Episode. Okay. Ist für Chris vorgemerkt. Mit ihm machen wir die Waden-Episode. Ist wahrscheinlich die letzte, die ich mache, aber die kommt dann. Die ist deine, auf jeden Fall.
Alright. Also ich würde sagen... Patschen, alles gut. Fahr fort, bitte.
Ich würde sagen, wenn wir es zusammenfassen, diese Intensitätsbasis, ja, die muss einfach gegeben sein. Ne? Das ist, glaube ich, das größte Learning. Du musst Intensität verstanden haben, gespürt haben, einen eigenen Leib erfahren haben, damit du daraus überhaupt erstmal so intensiv trainieren kannst, diesen Riesenmuskel überhaupt so in seiner Gänze mit vielen Muskelfasern, jede Faser zu einem hohen Grad zu rekrutieren. Und wenn du das kannst, dann weißt du, was Leid ist. Dann freust du dich jedes Mal drauf, hast aber eigentlich auch jedes Mal danach keine Lust drauf nach dem Satz und es ist immer ein Hin und Her. Und was wir vielleicht nochmal so ein bisschen was unterschätzt, ist die Stabilität ganz, ganz oft. Selbst bei einem Beinstrecker ist die Stabilität ganz, ganz oft unterschätzt, ja, die dann für die maximale Rekrutierung reicht. Und am Ende zur Feinjustierung brauchst du deine individuellen Cues, die für dich halt funktionieren und dich die Übungen dann halt auch mehr effizient ausführen lassen. So würde ich es
sagen. Als eine kurze abschließende Anmerkung. ist jetzt beim Beintraining für viele Leute nicht so wichtig, aber trotzdem meiner Meinung nach, vor allem wenn es eine Schwäche ist, ein unterschätztes Tool, wie bei allen anderen Muskelgruppen auch, Dinge mal unilateral zu machen. Beinpresse mit View Range of Motion mal unilateral machen, Beinstrecker mal unilateral zu machen, meiner Meinung nach trotzdem auch hier etwas, was man einfach im Hinterkopf behalten kann, wenn es eine schwache Muskelgruppe ist, weil du wirst trotzdem aufgrund vom bilateralen Kraftdefizit unilateral mehr Kraft entfalten können. Einfach nur eine Überlegung, ja, die man einfach mit einfließen lassen sollte. Also wenn ich Leute habe, wo Beine als Schwäche sind, ja, werden natürlich viele Punkte jetzt umgesetzt, die wir bereits im Podcast jetzt schon aufgearbeitet haben. Aber bei mir ist dann auch irgendwo meistens ein einbeiniges Movement zumindest drin. Sei es jetzt ein Beinstrecker oder unilaterale Beinpresse oder sonst irgendwas.
Auf jeden Fall. Das ist noch eine generelle Empfehlung, die man definitiv mit einfließen lassen kann. Und auch bei vielen anderen Muskelgruppen hier auch schon thematisiert wurde. Chris, ich danke dir vielmals, wirklich vielmals, und das meine ich sehr, sehr ehrlich, für deine Zeit. Ja, ich weiß, dass du sehr viel arbeitest, sehr viel tust. Deswegen ist es wirklich extrem gewertschätzt, die Zeit jetzt aufgebracht zu haben. Und wir haben auch deutlich überzogen mit dem, was wir eigentlich mal reingegangen sind. Wo die Leute dich finden, wissen die meisten. Wenn sie es nicht finden, wissen, dann werden sie es jetzt hier in den Shownotes oder in der Beschreibung tun können. Instagram, YouTube, ja, bist du eh überall. Ja.
Wobei ich sagen muss, derzeit mache ich YouTube eher weniger. Ja, bin jetzt wieder ein bisschen davon zurückgegangen und voller Fokus für das Jahr liegt jetzt dabei nochmal auf Instagram. Was aber jetzt, also Instagram oder die Website für Coaching und Shop und Produkte und so, also progress.at oder eben sonst einfach Instagram christian.ruiz und da findet ihr alles.
Findet ihr alles in der Beschreibung. Schaut bei ihm vorbei. Lasst bei dem Herrn Liebe da, ist immer angebracht. Und gerne teilen den Podcast. Ihr kennt das Spiel. Story machen, die beiden Herren markieren. Dann freuen wir uns, das Ganze in die Welt hinauszutragen. Und bedanke mich bei euch. Wenn ihr die ganze Zeit jetzt dran geblieben seid, seid ihr die loyalen Zuhörer. Sehr, sehr geil. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Chris, viel Spaß heute Abend noch und morgen früh das nächste Monster öffnen.
Vielen lieben Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.